Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Das Verfassungsgericht der Türkei verbietet die Regierungspartei AKP nicht. Wir analysieren dieses mit Spannung erwartete Urteil mit unserem Korrespondenten. Die Krise zwischen Libyen und der Schweiz hat sich nach der Freilassung der beiden gefangenen Schweizer zwar entspannt, aber völlig beendet ist sie nicht. Auch dazu ein Gespräch. Weitere Themen: Die SVP verlangt erneut höhere Hürden für die Einbürgerung. Die Krankenkassen stellen massiv höhere Prämien in Aussicht. Der mutmaßliche Kriegsverbrecher Radovan Karadzic ist im Gericht in Den Haag ausgeliefert worden. Und der Berner Fußballclub Young Boys hat seinen Trainer Martin Andermatt entlassen. Ich höre Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Eva Gammeter.
In der Türkei wird die Regierungspartei AKP nicht verboten. Das Verfassungsgericht hat einen entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Massimo Agostinis berichtet.
Am 14. März dieses Jahres überraschte der türkische Generalstaatsanwalt die Öffentlichkeit mit der Ankündigung, ein Verbot der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, AKP, von Ministerpräsident Erdogan anzustreben. Er warf der als gemäßigt geltenden islamistischen Partei vor, das Land heimlich islamisieren zu wollen und die Trennung von Religion und Staat nicht einzuhalten. Dieser Antrag ist nun vom Verfassungsgericht abgelehnt worden. Allerdings beschloss es, dass die AKP künftig keine Unterstützungsgelder mehr vom Staat erhalten werde. Im 11-köpfigen Richtergremium stimmte zwar eine Mehrheit für das Verbot der AKP, nötig gewesen wären aber 7 Richterstimmen. Dieses Quorum wurde verpasst. Mit der Entscheidung des Gerichts, die AKP nicht aufzulösen, sind auch die von der Anklage beantragten politischen Betätigungsverbote für Regierungschef Erdogan und 70 weitere hohe AKP-Mitglieder hinfällig geworden.
Für die Freilassung der 2 Schweizer in Libyen haben deren Arbeitgeber je 9.000 Franken Kaution bezahlt. Das hat der Sprecher des Außendepartements Eda Janra an einer Medienorientierung in Bern mitgeteilt. Nach den Worten Janras geht es den beiden Schweizern gut und sie können sich in Libyen frei bewegen. Ausreisen dürfen sie aber nicht. Das Außendepartement klärt die Situation der Schweizer Unternehmen in Libyen ab. Heute verließ zum ersten Mal seit Beginn der Krise ein Tanker Libyen mit Erdöl für die Schweiz. Knapp 2 Monate nach ihrer Niederlage an der Urne präsentiert die SVP erneut einen Forderungskatalog zum Thema Einbürgerungen. Es brauche landesweit strengere Kriterien, um Masseneinbürgerungen zu verhindern, betonte die Partei vor den Medien in Bern. Sonst werde der Einfluss fremder Kulturen, Mentalitäten und Religionen ebenso zunehmen wie Gewaltkriminalität und Sozialmissbrauch. Konkret will die SVP unter anderem, dass keine Menschen eingebürgert werden, die die örtliche Amtssprache nicht beherrschen oder nicht lesen und schreiben können. Ganze Familien sollten nur eingebürgert werden, wenn jedes Mitglied alle Voraussetzungen erfülle. Wer nach der Einbürgerung eine schwere Straftat begeht, dem soll der Schweizer Pass während 10 Jahren wieder entzogen werden können. Die SVP möchte also eine Art Pass auf Probe. Der Krankenkassenverband Santé Suisse kündigte für die nächsten Jahre starke Prämienerhöhungen an, ohne genauere Angaben zu machen. Der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, der Waadtländer Pierre-Yves Maillard, wirft den Kassen vor, sie alarmierten jeden Sommer, was ihnen oftmals eine ungerechtfertigte Erhöhung der Prämien erlaube. Die Versicherer müssten zuerst zurückerstatten, was sie in den letzten Jahren mit ihren pessimistischen Vorhersagen zu viel kassiert hätten, forderte Maillard gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Das Kabinenpersonal der Fluggesellschaft Swiss kritisiert das Unternehmen. Dessen Gewinn von rund 260 Millionen Franken im ersten Halbjahr sei auf Kosten der Mitarbeiter erwirtschaftet worden, schreibt die Vereinigung des Kabinenpersonals KPS. Seit über einem Jahr könnten viele Angestellte von Swiss wegen Personalmangels die Ferien nicht voll beziehen und die Arbeitszeiten des Kabinenpersonals lägen an der Grenze. KPRS fordert bessere Arbeitsbedingungen, längere Erholungszeiten und höhere Löhne. Swiss machte im ersten Halbjahr bei einem höheren Umsatz 16% weniger Gewinn wegen der hohen Treibstoffpreise. Die Rauchverbote in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Berlin sind verfassungswidrig. Dies hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Sein Urteil dürfte auch Auswirkungen auf weitere Bundesländer haben. Das Gericht entschied, entweder müsse es ein Rauchverbot ohne Ausnahmen geben oder die Ausnahmen müssten die besondere Lage der kleinen Kneipen berücksichtigen. Die Bundesländer müssen nun ihre Gesetze bis Ende nächsten Jahres ändern. In Deutschland werden Konsumenten in Zukunft besser vor unerwünschten Werbeanrufen geschützt. Die Regierung hat ein Gesetz beschlossen, wonach Firmen bei unerlaubter Telefonwerbung künftig mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro bestraft werden können. Der Angerufene muss vorher in solche Werbeanrufe eingewilligt haben und die Telefonnummer des Werbers darf nicht mehr unterdrückt werden. Bei telefonisch abgeschlossenen Verträgen wird ein 14-tägiges Widerrufsrecht eingeführt. Das Gesetz geht nun an das deutsche Parlament. Das Internationale Olympische Komitee räumt ein, mit den chinesischen Behörden die Zensur von Internetseiten vereinbart zu haben. IOC-Pressechef Gosper gab bekannt, Vertreter des Komitees hätten im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele mit China über den Zugang zum Internet verhandelt. Dabei habe man sich geeinigt, dass heikle Internetseiten gesperrt würden, solange sie keinen Bezug zu den Spielen hätten. 140 Jahre nach der Abschaffung der Sklaverei in den USA hat sich das amerikanische Repräsentantenhaus formell bei den afroamerikanischen Bürgern entschuldigt. Ihre Vorfahren hätten schweres Unrecht und Unmenschlichkeit erlitten. Im Februar hatte der US-Senat bereits eine Entschuldigung für die Kriegsgräuel ausgesprochen, die von Weißen gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern begangen wurden. Die Entschuldigungen blieben allerdings ohne jede rechtliche Folge zugunsten der Indianer. In einem Vorort von Istanbul sind die Leichen von 13 illegalen Zuwanderern entdeckt worden. Die Behörden sagen, die umgekommenen Flüchtlinge stammten vor allem aus Pakistan. Sie seien in einem Lastwagen erstickt. Die Schlepper und überlebende Flüchtlinge tauchten unter. Zum Fußball. Nach nur 3 Runden in der neuen Meisterschaft verzeichnet die Super League die erste Entlassung. Die Berner Young Boys und ihr Trainer Martin Andermatt trennen sich. Die Young Boys haben nach 3 Spielen erst einen Punkt auf dem Konto. In der letzten Saison hatte Andermatt die Berner auf den 2. Platz geführt. Bei der Entlassung Andermatts habe auch mitgespielt, dass die Young Boys in der letzten Saison nicht Schweizer Meister wurden, sagt IBE-Präsident Thomas Grimm. Und
ich hatte das Gefühl gehabt, dass es eigentlich selten so einfach ist, gewesen, Anführungszeichen Schweizer Meister zu werden wie letztes Jahr, weil doch gewisse normalerweise starke Gegner haben geschwächelt. Und es ist am Schluss doch das Finalissimo in Basel ist doch für viele von uns eine Enttäuschung gewesen. Aber das ist nicht der einzige Grund. Also, ich habe das angetönt vorhin in meiner Pressekonferenz, dass man gewisse Entwicklungen, die der Mannschaft hat, insbesondere in der letzten Woche, Kommunikation zwischen der Mannschaft und dem Trainer aus unserer Optik her ist gestört und habe das Gefühl gehabt, es entwickelt sich nicht in der Richtung, die man gerne hätte.
Sie hören nicht oder Zeit von Schweizer Radio Deres, die weiteren Themen. Zunächst die Schaltung zu unserem Türkei-Korrespondenten. Was bedeutet das Urteil des obersten Gerichts? Es will die Regierungspartei nicht verbieten. Dann reden wir über das Verhältnis Schweiz-Libyen. Die Krise ist zwar deutlich kleiner geworden, hier fragen wir nach den allfälligen Langzeitschäden. Weiter nach dem Scheitern die Klagelieder. Aber wie schlimm ist der Abbruch der Freihandelsverhandlungen für die Weltwirtschaft tatsächlich? Die Hinhaltetaktik ging nicht auf. Radovan Karadžić sitzt in Rotterdam in der Zelle, ohne Zopf und Bart. Der Hürdenlauf zum Schweizer Pass, nicht überall im Land, ist eher gleich schwer. Wie fair ist das? Und dann die Sommergeschichte mit Geschichte. Heute die Mauer von Berlin und wie sie mit ihrem Verschwinden zum Symbol der Freiheit wurde. Es war mit großer Spannung erwartet worden, das Urteil des obersten Gerichts der Türkei über die Zukunft der Regierungspartei AKP. Jetzt ist der Entscheid da, wir haben es in den Nachrichten bereits gehört. Das Gericht hat sich gegen den Verbotsantrag ausgesprochen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten. Werner van Gent, dieses Urteil, dieses Nichtverbot der AKP kommt doch einigermaßen überraschend. Man hat eher mit einem Verbot gerechnet.
Genau, denn 7 der 11 Richter stammen ganz eindeutig aus dem laizistischen Lager und es war für ein Verbot, waren 7 Stimmen nötig im Verfassungsgericht. Also man hatte eigentlich erwartet, dass die nötige Mehrheit zustande kommen würde. Und jetzt ist im letzten Moment offenbar ein Richter abgesprungen und das ist ausgerechnet ein Militärrichter, der notabene auch noch vom extrem laizistischen Präsidenten Césaire, vom Vorgänger vom jetzigen Präsidenten, ernannt worden ist. Also das ist tatsächlich ziemlich überraschend.
Kann man sagen, also, dass das Militär, die Militärvertreter irgendwie kalte Füße gekriegt haben?
Ich weiß nicht, ob sie kalte Füße bekommen haben. Es kann auch sein, dass es einfach ein Geschäft gegeben hat. Es war schon sehr auffallend. Es läuft ja gleichzeitig ein Prozess wegen der Ergenekon-Verschwörung, dass in der Anklageschrift, die am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde, die Militärführung überhaupt nicht erwähnt wurde, obwohl es starke Indizien in der Öffentlichkeit gegeben hat, dass auch die Militärführung in der Vergangenheit direkte Verbindungen zu dieser Gruppe hat und damit auch direkte Verbindungen zu politischen Morden und sogar zu verschiedenen Staatsstreichs oder versuchten Staatsstreichs gehabt haben. Das kam also in der Anklageschrift nicht nach vorne und man hatte deshalb in einigen Medien auch gesagt, das könnte darauf hinweisen, dass es ein Geschäft gegeben hat. Aber das ist eine Spekulation.
Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft an die AKP war ja, dass die Partei das Land islamisieren wolle und deshalb müsse man sie verbieten. Jetzt ist der Verbotsantrag nicht angenommen worden. Für die Kemalisten, also die Anhänger einer streng laizistischen Türkei, muss das eine empfindliche Niederlage sein.
Ja, es ist schon eine Niederlage, das ist ganz klar. Man hatte auch nicht erwartet, dass ausgerechnet der Militärrichter im Verfassungsgericht umkippen würde. Das ist aber geschehen, das ist eine Niederlage, das ist ganz klar. Allerdings haben die Richter in ihrem heutigen Urteil auch war die Rede von einer ernsten Warnung. Und man hat natürlich auch die Parteifinanzierung für ein Jahr eingestellt. Also das sind Zeichen, dass man es vielleicht noch einmal mit der AKP gut meint, aber dass auch die AKP zurückstecken muss, dass die bisherige Politik, zum Beispiel in der Kopftuchfrage an den Universitäten, dass diese Politik so nicht weitergeführt werden könne von der Regierungspartei.
Aber man kann sagen, die tiefe politische Krise, die man erwartet hat im Falle eines Verbots der AKP, diese Krise ist abgewendet.
Das ist ganz klar, denn es ist noch nie passiert, es sind einige Parteien in der Vergangenheit verboten worden, es ist aber noch nie eine Regierungspartei verboten worden, eine Regierungspartei, die notabene mit 47% gewählt worden ist. Und man hat wirklich nicht gewusst, wie mit einer solchen Krise umzugehen. Im nächsten Monat stehen dann auch noch die Beförderungen in den Streitkräften auf dem Programm. Ministerpräsident Erdogan hat auch gedroht, dass er diese Beförderungen nicht durchführen würde, falls es zu einem Verbot käme. Auch das hat vielleicht dazu beigetragen, dass die Streitkräfte umgekippt sind in dieser Frage. Wie gesagt, das ist spekulativ. Tatsache ist aber ganz eindeutig, dass eine schwere politische Krise vermieden worden ist.
Besten Dank, Werner van Gent, für diese Einschätzung. Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Libyen haben sich in den letzten 24 Stunden deutlich entspannt. Zuerst die Freilassung am Abend der beiden Schweizer aus der Haft in Libyen, dann am Vormittag die Meldung, ein Tanker mit 80.000 Tonnen Rohöl habe Libyen verlassen mit Bestimmungsort Schweiz. Kurz vor der Sendung haben im Bundeshaus in Bern die Behörden informiert und bekannt gegeben, dass für die beiden Schweizer Geschäftsleute je rund 9.000 Franken Kaution bezahlt wurden. Ich bin jetzt verbunden mit Pascal Krauthammer, der an dieser Medienkonferenz war im Bundeshaus.
Pascal Krauthammer, sind damit alle Retorsionsmaßnahmen aufgehoben, welche Libyen gegen die Schweiz ergriffen hatte?
Nein, die Freilassung der beiden Schweizern aus der Untersuchungshaft war offensichtlich nur ein Zückerchen im Verhandlungspoker, denn die meisten libyschen Retorsionsmaßnahmen bleiben nach wie vor bestehen. So etwa die Behinderung der wirtschaftlichen Freiheit von Schweizer Firmen, die libyschen Büros des Lebensmittelkonzerns Nestle beispielsweise seien nach wie vor gesperrt, heißt es bei Nestle, und auch der Flugverkehr bleibt blockiert. So ist noch nicht klar, wann die Fluggesellschaft Swiss ihre Flüge nach Tripolis beispielsweise wieder aufnehmen kann.
Es wurden je 9.000 Franken Kaution bezahlt für die beiden Schweizer, und zwar hat nicht die offizielle Schweiz das getan, sondern die Unternehmen. Ist das alles, was von Seite Schweiz geleistet worden ist?
Ja, ob nebst der eigentlichen bescheidenen Kautionszahlung, Sie haben es erwähnt, je 9.000 Schweizer Franken, sonstige Zugeständnisse gemacht worden sind, diesmal von der offiziellen Schweiz, das ist nicht in Erfahrung zu bringen, das war auch nicht in Erfahrung zu bringen an der Medienkonferenz, aber man muss eigentlich aus früheren ähnlichen Situationen annehmen, dass Gaddafi sich etwelche Zugeständnisse vergolden lässt. Man denke nur an die Freilassung der bulgarischen Krankenschwestern. Das war ja auch nie allein auf das diplomatische Geschick Sarkozys zurückzuführen. Frankreich soll, wie man später erst erfuhr, Libyen unter anderem einen Atomreaktor liefern. Und Gaddafi persönlich durfte sich später ja auch noch auf der internationalen politischen Bühne präsentieren. Vor dem Élysée-Palast platzierte er dazu sogar noch ein Zelt. Man dürfte also meines Erachtens nicht überrascht sein, wenn wir später in diesem aktuellen Fall ebenfalls von weiteren Zugeständnissen erfahren würden.
Auslöser der Krise war ja die Klage gegen einen Gaddafi-Sohn in Genf und dessen Frau sowie deren vorübergehende Verhaftung. Wie steht es um das Strafverfahren gegen die beiden? Da wurde ja spekuliert, dieses Verfahren könnte eingestellt werden als Gegenleistung.
Richtig, aber soweit ist es in diesem Fall noch nicht. Eine Einstellung wäre ja auch nur dann möglich, wenn die mutmaßlichen Opfer ihre Klagen zurückziehen würden oder aber wenn der Bund höhere Interessen geltend machen würde, sodass das Verfahren eingestellt werden müsste. Diese sogenannten höheren Interessen hat der Bund bis anhin aber noch nicht angebracht, und laut dem Genfer Untersuchungsrichter Michel-Alexandre Graber, mit dem ich heute Morgen kurz sprechen konnte, gibt es auch keine diesbezüglichen Druckversuche seitens des Bundes. Was den Rückzug der Klage angeht, da haben wir ebenfalls keine Anzeichen dafür, dass die mutmaßlichen Opfer dies tun wollten. Die Klage wegen einfacher Körperverletzung, Drohung und Nötigung wurde bis anhin auf jeden Fall nicht zurückgezogen.
Die Schweiz hat immer betont, sie verhandle alleine mit Libyen. Da seien keine befreundeten Staaten mit dabei. Für wie glaubwürdig halten Sie das?
Nun, wenn damit gemeint wäre, dass die Schweiz keinerlei Unterstützung erhalten oder auch angenommen hätte, dann halte ich das für wenig glaubwürdig. Denn die Schweiz ist meines Erachtens in diesem delikaten Konfliktfall auf die Unterstützung von anderen Staaten angewiesen, auf Staaten, die einen Draht zum libyschen Regime haben. Es geht einerseits darum, frühere persönliche Kontakte zum Machthaber Gaddafi zu nutzen. Es geht aber auch darum, dem libyschen Staat bei den Verhandlungen klarzumachen, dass eben andere wichtige Staaten hinter der Schweiz stehen, denn je mehr Staaten die Schweiz unterstützen, desto klarer wird auch für Gaddafi, dass er mit der Abstrafung der Schweiz sein politisches Comeback auf der internationalen Politbühne eben aufs Spiel setzen könnte.
Die akute Krise Schweiz-Libyen ist vor der Hand zumindest entschärft, sie hat sich beruhigt, aber vielleicht bleibt längerfristig etwas, ein Schatten über der Beziehung Schweiz-Libyen. Wie sehen Sie das?
Ja, so ein Schatten, wie Sie es jetzt nennen, könnte oder wird meines Erachtens sogar bestimmt bleiben, denn die Libyer werden nicht vergessen, dass die Schweizer Justiz diese Unantastbarkeit der Familie Gaddafi nicht ohne Wenn und Aber respektiert. Und die Schweiz wird nicht vergessen, dass ihre Bürger und ihre wirtschaftlichen Interessen in Libyen einer gewissen Willkür unterworfen sind. Und diese Schlussfolgerung, da bin ich mir sicher, diese Schlussfolgerung wird man auch im Ausland ziehen. Auch im Ausland wird man sich erneut gewahr, dass in Libyen und beim Regime Gaddafi nicht die gängigen Regeln gelten. Politisch wie wirtschaftlich ist und bleibt Libyen wohl längerfristig noch ein unberechenbares Land.
Das waren Informationen von Pascal Krauthammer im Bundeshaus in Bern. Gestern Abend meldeten wir im Echo der Zeit ganz aktuell aus Genf, dass die WTO-Verhandlungen gescheitert sind. Heute nun wird weiterum geklagt. Den Schaden trage die Weltwirtschaft zusätzlich zur globalen Finanz- und Bankenkrise, zusätzlich zu den massiv verteuerten Energie- und Nahrungsmittelpreisen. Verloren hätten alle, die WTO ganz besonders. Sie gerate nach dem erneuten Misserfolg erst recht ins Abseits. Doch sieht es tatsächlich so düster aus? Aus Genf, Markus Mucklin.
Den Handelsministern wurde wiederholt präzise vorgerechnet, wie attraktiv ein Deal wäre. Die letzte Gewinnrechnung von WTO-Generaldirektor Pascal Lamy lautete:
The overall results look like the minimum number is sort of $50 billion per year and sort of double of this number 10 years from now.
Global hätte der Gewinn im Minimum 50 Milliarden Dollar betragen und sich bis in 10 Jahren verdoppelt auf einen Zuschuss von 100 Milliarden Dollar zum weltweiten Bruttoeinkommen. Eine stolze Summe, würde man denken, jedenfalls auf den ersten Blick. Doch setzt man sie ins Verhältnis zum globalen Bruttoeinkommen, verliert sie schnell an Glanz. Der Gewinn hätte nur gerade 0,1% Wachstum gebracht, viel weniger als Studien in der ersten Euphorie über die WTO-Verhandlungsrunde geschätzt hatten. Besonders attraktiv wäre der Deal also nicht. Ihn deshalb als unwichtig hinzustellen, wäre dennoch falsch. Ein neues WTO-Abkommen hätte eine Art Versicherungspolice gegen protektionistische Abwehrreflexe sein können, die heute jederzeit ganz legal möglich sind. Denn Entwicklungsländer erheben meist viel tiefere Zölle auf den Industriegüterimporten, als sie gemäß den WTO-Vereinbarungen dürften. Sie könnten ihre Tarife von einem Tag auf den anderen massiv erhöhen, mit negativen Folgen für den internationalen Handel. Ein neues Abkommen hätte das unterbunden, der Spielraum für plötzliche Zollaufschläge auf industriell verarbeiteten Gütern hätte sich verkleinert, und zwar markant. Das geschieht nun nicht. Dennoch scheint die Angst vor einem Rückfall in den Protektionismus übertrieben. Seit Jahren stocken die Verhandlungen, dem Welthandel hat es nicht geschadet, er boomte vielmehr. Auch haben viele Schwellenländer ihre Zölle autonom reduziert, unkoordiniert und ohne Zutun der WTO. Dieser Trend könnte sich jetzt ändern, vermutet der St. Gallen-Professor Simon Evenett.
Countries will think again about their strategies. Many of them will turn to free trade agreements and bilateral trade agreements, and that will lead to a lot more fragmentation of international trade.
Die Länder dürften ihre Strategien überdenken. Viele würden wohl noch mehr bilaterale Freihandelsabkommen schließen. Das wäre die internationalen Handelsregeln noch mehr fragmentieren, als sie ohnehin schon seien. Das heißt aber nicht, dass die WTO völlig überflüssig wird, denn sie soll nicht nur die Liberalisierung des Handels fördern, sie wacht auch darüber, dass die Regeln eingehalten werden und kann die Länder, wenn nötig, dazu zwingen. Die WTO ist sehr gefragt als Richterin. Sie verurteilte vor kurzem die USA wegen ihren Subventionen für die Baumwollfarmer, wie es Brasilien gefordert hatte. Der EU hat sie klar gemacht, dass die Zölle auf Bananen zu enden sind, nachdem Ecuador geklagt hatte. Die Entwicklungsländer könnten noch vermehrt den Gerichtsweg wählen, um hier durchzusetzen, was ihnen am Verhandlungstisch nicht gelang. Die WTO wäre dann zumindest als Richterin noch gefragter, wegen dem Misserfolg von Genf.
Nach dem Abbruch der Genfer Freihandelsgespräche die Einschätzung von Markus Mucklin. Hier im Echo der Zeit geht es so weiter, die unterschiedlichen Ellen, mit denen in der Schweiz Einbürgerungswillige gemessen werden. Die Mauer von Berlin und die Narben, die sie hinterlassen hat. Zuerst aber Radovan Karadzic. Es ging plötzlich alles sehr schnell. Der mutmaßliche Kriegsverbrecher Karadzic wurde in der Nacht auf heute mit einem Flugzeug nach Rotterdam geflogen und traf am Vormittag im UNO-Gefängnis in Scheveningen ein. Bereits morgen muss er zum ersten Mal vor dem Gericht erscheinen. Walter Müller berichtet.
Der 63-jährige Radovan Karadzic hat mit seinem weißen, zum Zopf hochgebundenen Haar und dem wallenden Bart jahrelang die Welt genarrt. Als Heiler Dragan Dabic ist er in Serbien unerkannt überall ein- und ausgegangen. Gleich nach seiner Verhaftung vor 10 Tagen, so zumindest die offizielle Version, hat er sich auf eigenen Wunsch Bart und Haare schneiden lassen. Abgemagert wirke Karadzic, sagte sein Anwalt, der die Belgrader Justiz ebenfalls zu narren versucht hat. Er habe per Post eine Einsprache gegen die Auslieferungsfrist gerecht abgeschickt. Bis dieser Brief eintreffe, könne der ehemalige bosnische Serbenführer nicht nach Den Haag ausgeliefert werden, beteuerte er seit letztem Freitag. Nur um heute im Belgrader Fernsehen B92 einzugestehen, dass er das Schreiben nie abgeschickt hat. Mit dieser Hinhaltetaktik wollte der Anwalt einzig die Auslieferung verzögern. Denn auch er wusste, dass sein Antrag beim Gericht und dem serbischen Justizministerium keine Chance gehabt hätte. Aber bereits gestern Nachmittag, also noch vor der Sympathiekundgebung der nationalistischen Karadzic-Anhänger in Belgrad, haben die Behörden beschlossen, Karadzic noch in der Nacht auszuliefern. Die gegen 15.000 Demonstranten wussten nichts davon. Täuschung also überall. Und als dann frühmorgens alle TV-Kanäle Bilder zeigten, wie kurz vor 4 Uhr ein Konvoi mit schwarzen Jeeps das Belgrader Gerichtsgebäude verließ, war das Misstrauen wieder groß. Wir wissen schon, ob Karadzic wirklich in einem dieser Autos saß. Vielleicht alles nur ein Ablenkungsmanöver, war die erste Reaktion. Als das Justizministerium die Auslieferung bestätigte, befand sich die serbische Regierungsmaschine mit Radovan Karadzic an Bord bereits in der Luft. Am Mittag betonte dann UNO-Chefankläger Serge Brammertz in Den Haag, wie wichtig die Inhaftierung für die Opfer sei, die viel zu lange auf diesen Tag hätten warten müssen. Wohl auch an die Adresse der zwei noch gesuchten mutmaßlichen Kriegsverbrecher Ratko Mladic und Goran Hadzic gerichtet, sagte Chefankläger Brammertz, für Kriegsverbrecher gebe es dank der internationalen Justiz keine sicheren Zufluchtsorte. Radovan Karadzic wird morgen um 16 Uhr erstmals dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag vorgeführt. Dann wird zumindest die optische Täuschung ein Ende haben.
Der Bericht von Walter Müller über die Auslieferung von Radovan Karadzic. Unsere Online-Redaktion hat zu diesem Thema ein Dossier zusammengestellt, zu finden unter drs.ch. Trotz der klaren Ablehnung ihrer Einbürgerungsinitiative im Juni setzt die SVP ihre Kampagne gegen sogenannt missbräuchliche Einbürgerungen fort. Sie präsentierte heute eine Reihe von Kriterien, die für eine Einbürgerung erfüllt werden müssten. Keine Vorstrafen und kein Bezug von Sozialhilfe etwa und das Beherrschen einer Landessprache. Die Diskussion beschränkt sich zurzeit aber nicht auf die SVP. Auch andere Parteien fordern einheitliche Kriterien bei der Einbürgerung. Nur wie die aussehen sollen, da ist man unterschiedlicher Meinung. Der Bericht von Susanne Schmucke.
Wer Schweizerin werden möchte, muss zuerst Davoserin werden. Oder Bülacherin oder Freiburgerin. Denn die Gemeinden sind hierzulande die Schweizermacher. Dadurch sind die Hürden für das Bürgerrecht unterschiedlich hoch. Die eine Gemeinde verlangt einen Sprachtest, die andere nicht. Die eine prüft die Integration ganz genau, die andere weniger genau. Das müsse sich ändern, findet die SVP und fordert strengere Richtlinien vom Bund. Neu sollen Einbürgerungswillige unter anderem eine Erklärung unterschreiben, dass sie sich an die schweizerische Verfassung und Rechtsordnung halten. Die Idee dahinter, Parallelgesellschaften, die sich nur pro forma an unser Rechtssystem halten, sollen verhindert werden. Dazu SVP-Nationalrat Oskar Freisinger.
Deshalb diese Loyalitätsbekundung. Ich komme in die Schweiz, ich weiß, da ist eine Verfassung, das sind die Gesetze, die damit zusammenhängen. Dahinter steckt ein Wertesystem und das muss ich akzeptieren. Und ich unterschreibe jetzt da ein Bekenntnis zu diesen Werten.
So weit gehen die anderen Parteien mit ihren Forderungen nicht. Aber auch die CVP will einheitliche und strengere Einbürgerungskriterien und fordert vom Bund Richtlinien, ebenso die SP. Und die FDP möchte, lieber als neue Vorschriften des Bundes, gleich ein Integrationsgesetz. Das solle nicht nur Einbürgerungen regeln, sondern auch, was von Ausländern, die in der Schweiz leben, generell erwartet wird. In einigen Kantonen gibt es bereits solche Vereinheitlichungsbestrebungen. Die Regierung des Kantons Zürich beispielsweise will den Gemeinden einen einheitlichen Sprachtest vorgeben und einen zum staatspolitischen Wissen. Und beim Bund ist man daran, einen Einbürgerungsleitfaden für die Kantone auszuarbeiten. Auf der jetzigen Gesetzesgrundlage kann der Bund den Kantonen nämlich nur Empfehlungen abgeben. Und das sei auch gut so, findet Thomas Fleiner, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Freiburg. Die Schweiz sei ein multikulturelles Land und in jedem Kanton die Situation unterschiedlich.
Für eine Gemeinde im Kanton Graubünden mit romanischsprachiger offizieller Sprache sieht die Situation wahrscheinlich völlig anders aus als für den Kanton Genf mit der Stadt Genf, die ja ohnehin international ist, oder einem kleinen Dorf im Kanton Waadtland. Das sind alles unterschiedliche Situationen, denen muss man auch entsprechend auf kantonaler Ebene Rechnung tragen können. Ich sehe nicht, weshalb der Bund hier noch besondere Voraussetzungen überprüfen sollte.
Den schweizweit genormten Einbürgerungswilligen wird es auch in Zukunft nicht geben. Aber der Ruf nach einheitlichen Einbürgerungskriterien wird lauter. Dass jemand die Landessprache beherrschen und die Prinzipien der schweizerischen Gesellschafts- und Rechtsordnung kennen soll, da sind sich alle einig. Nur, was es sonst noch braucht für eine gute Integration, da gehen die Meinungen auseinander.
Susanne Schmucke. Ereignisse eines Sommers, die nicht sofort vergessen sind, das ist Thema einer Serie von Schweizer Radio Dieres. Wir im Echo der Zeit wiederholen diese Sommergeschichten mit Geschichte, jeweils am Abend anstelle des Dossiers. Heute 1961. Die Sowjetunion bringt mit Juri Gagarin den ersten Menschen ins All. Auf Kuba scheitert die US-Invasion in der Schweinebucht. In Honolulu wird Mr. Obama Vater eines Bübchens und gibt ihm den Namen Barack. UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld kommt bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz in Afrika ums Leben und erhält kurz darauf den Friedensnobelpreis. Und am 13. August 1961 beginnt der Bau der Mauer in Berlin. Von dort der Bericht von Ursula Hürzeler.
Der 13. August 1961 schien ein Sonntag zu sein, wie jeder andere. Mit 17 Grad vielleicht etwas zu kühl für den Sommer, aber immerhin trocken. In Berlin machte der Krankenpfleger Günther Malchow mit seiner jungen Familie einen Ausflug in seine Briezer Gartenlaube. Der Student Jörg Hildebrand wollte sich am Morgen zuerst einmal am Kiosk die neueste Zeitung holen. Beide wohnten an der geteilten Bernauer Straße, der eine im Westen, der andere im Osten. Aber das war, so Jörg Hildebrand, damals kein Problem. Die Grenze war durchlässig.
Wenn ich das Haus verließ, war ich mit dem ersten Schritt im französischen Sektor, also im Westen. Und ich konnte mir meine West-Tageszeitung im West-Kiosk besorgen für Ostgeld. Der Tagesspiegel wurde dort für Ostberliner verkauft. Und die wollte ich mir holen. Das war Sonntag früh um 6:30. Und dann merkte ich, dass an den Nebenstraßen Menschenauflauf war. Und so früh war das natürlich ganz ungewöhnlich. Und da habe ich morgens um 6:30, 6:45 habe ich dann gesehen, dass die Stadt tatsächlich geteilt werden sollte. Offenbar nun endgültig.
Günther Malchow erfuhr vom Stacheldraht in Panzern und den Pressluftbohren übers Radio. Er stieg deshalb auf dem Nachhauseweg mit seiner Familie eine Station früher aus als gewöhnlich. Ja, kein Risiko eingehen, dachte er, nicht plötzlich von Grenzsoldaten aufgehalten werden. Doch an der Bernauer Straße blieb es nach den ersten Absperrungen zunächst ruhig. Die DDR-Führung konzentrierte sich am 13. August auf prestigereichere Übergänge. Aufs Brandenburger Tor zum Beispiel. Von dort berichteten die Reporter am Abend live.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Die Polizisten von drüben in ihrer Arbeitskleidung, die Ostpolizisten, die Ostfeuerwehr, sie blicken hier rüber, ja, sie lächeln sogar dabei, wie sie den Pressluftbohrer in die Erde bohren und einer schaute mich an und es war in seinem Gesicht zu lesen, ja, höre nur das Geräusch, ich mache es extra für dich, damit du es auch auf deinem Tonband bekommst.
Für die Westberliner war der Mauerbau die schiere Provokation, eine Ungeheuerlichkeit. Zu Tausenden gingen sie in den darauffolgenden Wochen auf die Straße, riefen nach den Alliierten und beschimpften die ostdeutschen Bausoldaten. Dabei, sagt Günter Malchow, habe man schon lange vor dem 13. August irgendwie gespürt, dass etwas passieren werde.
Die Menschen, die ja ständig in großer Anzahl aus dem Osten flüchteten, konnte ein Land nicht erhalten. Das waren ja Arbeitskräfte, das waren ja auch Menschen, die gebraucht wurden drüben. Und die Situation, dass dann auch die Grenzgänger hier arbeiteten und drüben billig lebten. Und es war uns klar, irgendwas liegt in der Luft.
Tatsächlich hatte die DDR-Führung die Abriegelung von langer Hand vorbereitet. Schließlich brauchte sie dazu die Zustimmung aus Moskau. Und im Nachhinein erinnerten sich viele daran, dass Walter Ulbricht, der Staatsratsvorsitzende, bereits im Juni an einer Pressekonferenz die Mauer nach einer Frage ohne jede Not selbst ins Spiel gebracht und zugleich wieder demonstrativ verworfen hatte.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Es war eine der kurzbeinigsten Lügen der Nachkriegsgeschichte. Zwei Monate später wurde der Mauerbau jedenfalls in Angriff genommen. Es sei die pure Notwehr der DDR, begründete Propagandachef Eisler. Ein antifaschistischer Schutzwall, der die eigene Bevölkerung vor dem gierigen Westen schützen sollte.
Das Maß war voll. Und deshalb sind seit heute durch den Beschluss des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik Maßnahmen getroffen worden, um die Deutsche Demokratische Republik, den ersten Arbeiter- und Bauernstaat der Deutschen, zu schützen und zu verteidigen. Von heute und hier an hat es sich ausgegrenzt geängert.
Damit war das Schicksal der Leute an der Bernauer Straße besiegelt. Statt Ost und West gab es jetzt nur noch Entweder-Oder. Zunächst, sagt Jörg Hildebrand, habe er noch fest daran geglaubt, dass die Westalliierten diese unmenschliche Trennung, dieses Auseinanderreißen ganzer Familien nicht zulassen würden, dass der ganze Spuk spätestens an Weihnachten vorbei sei. So wie früher, nach der Sowjetblockade von West-Berlin oder dem Arbeiteraufstand im Juni 1953. Dann aber begriff der Student, dass es diesmal anders war, dass die Amerikaner aus Angst vor einem neuen Krieg nicht eingreifen würden.
Kennedy hatte sich ausbedungen, dass die Westmächte freien Zugang nach West-Berlin erhalten und dass die Freizügigkeit der West-Berliner erhalten bleibt. Das war ja garantiert von den Ost-Berlinern, war dann keine Rede mehr. Und zunächst hieß es ja auch von West-Berliner Seite, von Senatsseite, Willy Brandt, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Das waren die Sprechchöre. Und eines Tages hieß es, mit der Mauer leben. Dann kam Wandel durch Annäherung und wir fühlten uns schon so ein wenig verschaukelt durchaus.
Das war der Moment, in dem der 21-jährige Jörg Hildebrand blitzartig erwachsen wurde. Er schmiss sein Publizistikstudium in West-Berlin, verabschiedete sich von seinen Kommilitonen und entschied sich für ein Leben in der DDR. Schwierig sei es gewesen, sagt er heute, klar, das halbe Jahr im Gefängnis wegen Dienstverweigerung, die Zeit als Hilfsgärtner, die Gängeleien durch die SED. Aber bereut habe er seinen Schritt nie. Was blieb, war die Verachtung für das Regime. Jeden Tag seines Lebens, sagt der mittlerweile 68-jährige Hildebrand, jeden Tag habe er an die Mauer gedacht, 28 Jahre lang, bis sie endlich wieder fiel.
Ich habe den Mauerbau als gänzliche Entmündigung meiner Person empfunden. Und wenn mein Enkelsohn, der ist jetzt 17 Jahre, die Bilder vom Mauerbau sieht und sagt, Opa, das habt ihr euch bieten lassen, ich würde mich nie einmauern lassen. Ja, und diese Entmündigung, tatsächlich diese Entmachtung, die hat einen tatsächlich fertig gemacht und mitunter auch an einem selber zweifeln lassen, ob man da wirklich tapfer genug gewesen ist.
Jörg Hildebrand, der 21-jährige Pfarrerssohn, hat damals standgehalten. Er blieb, hat sich mitten im Kalten Krieg einmauern lassen. Viele Ostberliner aber wollten nur noch weg und riskierten dafür ihr Leben. In den ersten Tagen nach dem Mauerbau seilten sie sich an der Grenze noch mit Wäscheleinen aus ihren Wohnungen ab. Später, als die DDR-Arbeiter die Fenster gegen Westen zugemauert und manche Häuser gesprengt hatten, da flüchteten sie an der Bernauer Straße durch heimliche Tunnels oder über die Friedhofsmauer. Günter Malchow, der Pfleger vom nahen Lazarus-Krankenhaus, hat einige dieser Fluchten beobachtet und manchmal auch Verletzten geholfen. Einmal aber, bei Ernst Mund, kam jede Hilfe zu spät.
Er war schon oben auf der Krone der Friedhofsmauer, als er dann von der Ostseite vom Eisenbahngelände mit einem Kopfschuss getötet wurde. Er fiel dann in den Osten zurück und seine Mütze fiel zu uns in den Westen. Und ich hatte an der Straße an der Rettungsstelle Dienst und wir gingen dann raus, weil wir hofften, wir könnten helfen. Aber außer der Mütze haben wir dann nichts mehr von ihm weiter mitbekommen. Die Franzosen, die ja hier Besatzungsmacht darstellten, haben ihn dann von oben beobachtet, den Vorgang. Eingreifen konnten sie auch nicht.
Wie viele Menschen an der Berliner Mauer gestorben sind, das ist bis heute unklar. Von 130 kennt man, wie von dem damals 41-jährigen Ernst Mund, zumindest den Namen. Wie übrigens auch vom Todesschützen. Er wurde zunächst von der DDR für seinen vorbildlichen Grenzdienst ausgezeichnet, 1994 aber wegen Totschlags zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Diese Vorfälle an der Mauer direkt vor ihren Augen hätten ihn und seine Familie sehr belastet, sagt Günter Malchow. Aber dann, mit den Jahren, habe man sich arrangiert. Wegzuziehen war jedenfalls kein Thema.
Für mich persönlich war es eben so, das Lazarus Krankenhaus war eben einerseits mein Arbeitsplatz, andererseits war es unsere Wohnung. Und somit hat man eben gesagt, wir müssen die Mauer nicht lieben, aber wir müssen uns irgendwie hier so verhalten, dass es nicht jeden Tag so aussieht, dass wir mit dem Kopf gegen die Wand rennen, um da irgendwas durchzusetzen. Also man hat irgendwie gesagt, lassen wir es und versuchen, was Beste draus zu machen.
Heute, fast auf den Tag genau, 47 Jahre später, ist von der Mauer in Berlin fast nichts mehr zu sehen. Nur an 4 Stellen existieren davon noch ein paar hundert Meter. Darunter an der Bernauer Straße, jenem Schicksalsort, an dem die Teilung die brutalsten Narben schlug. Günter Malchow wohnt gleich um die Ecke. Er ist mit 73 jetzt Rentner und wenn die Touristen in der Gedächtnisstätte Berliner Mauer wieder einmal ratlos vor dem Stadtplan stehen, dann zeigt er ihnen als Zeitzeuge, wo früher die Grenze verlief und der Todesstreifen. Vielleicht, meint Jörg Hildebrand, sei es ein Fehler gewesen, die Mauer nach der Wende derart rabiat wegzureißen. Aber sicher ist er sich da nicht.
Ich habe auch zu denen gehört, die gesagt haben, also bloß weg, kein Stein mehr stehen lassen, zunächst. Ja. Sehr bald habe ich dann durchaus erkannt, also dass Gedächtnis an diese Untaten wirklich vonnöten sind. Aber es ist auch schon was wert, wenn Sie von einem Bezirk in den anderen fahren und nicht mehr so recht wissen, wo ist denn hier nur Osten gewesen und wo ist der Westen. Dass es einige wenige Stellen noch geben sollte, also wie in der Bernauer Straße und die erhalten bleiben sollen, finde ich schon richtig. Aber sonst bloß weg damit.
Jörg Hildebrand ist von der Bernauer Straße weggezogen. Er lebt jetzt ruhiger an einem See in Brandenburg. Die Geschichte aber lässt ihn nicht los. Davon zeugt auch der Bildband, den er kürzlich über seine verstorbene Frau, die Politikerin Regine Hildebrand, herausgegeben hat. Tausende ihrer Fotos hat er dafür gesichtet. Und immer wieder ist er dabei auf die Mauer gestoßen. Die Mauer durch Berlin, die sein Leben so entscheidend geprägt hat, die während Jahrzehnten die Menschen verzweifeln ließ und dann nach ihrem Fall zum Symbol der Freiheit wurde. Dass es dereinst so käme, daran hat Jörg Hildebrand stets geglaubt. Wahnsinn, sagt er, dass er es auch habe erleben dürfen.
Der Mauerbau im Sommer 61, Ursula Hürzeler in Berlin hat berichtet. Das war's vom Echo der Zeit für heute, die Zweitausstrahlung auf DRS2, DRS4 News und auf der DRS Musikwelle. Hören Sie wie üblich um 19 Uhr. Das Echo der Zeit gibt es ab 20 Uhr etwa auch als Podcast zu finden im Internet unter drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung war Judith Huber, für die Nachrichten Kurt Witschi. Am Mikrofon war Hans Ineichen.